herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute einen Doktor da, einen Doktor der Literatur, einen Doktor der Philosophie, und ich möchte mit ihm über das Mysterium der Sprache, ja, ich möchte nicht sagen reden, sondern eher philosophieren, und deshalb freut es mich sehr, dass er heute da ist. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. André Peter. Schön, dass du da bist. Danke dir.
Danke ebenfalls, dass ich hier sein darf.
Das Mysterium der Sprache. Ich glaube, was mir so gerade so spontan in den Sinn kommt, wenn ich diesen Satz höre, ist einfach eine Fülle voller Missverständnisse durch die Sprache.
Das kann man laut sagen, ja. Was ist Sprache überhaupt? Wir haben da meistens ja bereits eine etwas eingeschränkte Vorstellung davon. Wir verbinden Sprache normalerweise mit dem, was wir einfach so von uns geben, laut geben, wenn wir miteinander sprechen. Nun, Sprache ist eigentlich ein viel umfassenderes Ding als nur das. Das Wort allein ist nur ein geringer Teil der ganzen Sprache. Sprache kann sich in allen möglichen Arten und Weisen äußern. Wir wissen auch, dass Tiere ebenfalls Sprache haben. Wir kennen die Sprache der Delfine, also kennen, haben wir uns dieser Sprache angenähert, die natürlich eine ganz andere Sprache ist. Es ist ein Lautsystem, das aber Inhalte übermittelt. Und eben, wir haben unsere Sprache, der wir so vertrauen und die eigentlich so verlogen ist. Weil wir können lügen eigentlich nur mit der Sprache. Unser Körper lügt nicht. Wir haben ja die Kinesiologie, in der wir den Körpertest, nicht wahr? Kennst du ja, wo man eben feststellt, wie wirkt etwas auf den Körper, ja oder nein. Der Körper lügt nicht, aber
der Sprache, Lügendetektor, gell? Ja. Auch da mit Schweißperlen, Erhitzungen, Wärme.
Ja, der ist auch nicht über alle Zweifel erhaben, okay. Aber da gibt schon gewisse Einblicke. Aber die Sprache, mit der Sprache kann ich lügen. Nehmen wir das schöne Wort Ja, das jeder verwendet. Ja kann alles bedeuten. Ich kann sagen, ja, dann merkt das Gegenüber, ja, der ist wirklich einverstanden. Und ich kann sagen, ja, dann wird auch klar, ich bin eigentlich gar nicht einverstanden. Ich sage mir dann fast ein Nein.
Oder ja, ja.
Ja, genau. Lass den nur reden. Ja, ja. Eben. Also, das Wort allein übermittelt nicht das, worauf es ankommt. Und das hat man eben längst erkannt. Was denkst du bei einer normalen Alltagssituation? Wie viel wird übermittelt an Inhalt rein durch das Wort? Was denkst du? In Prozenten ausgedrückt der ganzen Unterhaltung. Also rege ausdrücklich von einer normalen Alltagsdiskussion.
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt da völlig falsch liege, aber ich hätte jetzt maximal auf 10% getippt, ja, und der Rest sind diese mitschwingenden Emotionen.
Ja. Da liegst du richtig. Ja. Also eben, der Rest wird übermittelt durch Mimik, Gestik, ganze Körpersprache, nicht? Übermittelt das. Da gibt es auch schöne Geschichten dazu. Ich glaube, es war der Oscar Wilde, der immer zu spät kam irgendwo zu seinen Vorträgen. Und man wusste, ja, der bringt jetzt wieder irgendwo eine fadenscheinige Entschuldigung.
Die Barriere war unten.
Und hat gar nicht so richtig zugehört, und der ist sich dessen auch bewusst gewesen und hat dann mal gesagt, ach, es tut mir leid, ich bin wieder zu spät gekommen, ich musste noch meine Schwiegermutter umbringen. Und die Leute haben Beifall geklatscht, weil sie schon gar nicht mehr hörten, was er sagt.
Ah.
Eben übermittelt wurde, es kommt da eine Entschuldigung, mehr oder weniger glaubwürdig, aber man hat dann auf den Wortlaut eigentlich gar nicht mehr geachtet. Und das ist, was die Poesie vor allem eigentlich schon längst begriffen hat: Sprache ist Quell des Missverständnisses, sonst gar nichts. Um dir das deutlicher zu machen. Ich sage dir das Wort Pferd. Was siehst du? Beschreib dein Pferd. Wie sieht es aus? Ja, Farbe?
Ich hab jetzt ein braunes Pferd vor mir mit vier Beinen, nicht? Stolze Haltung, Kopf nach oben.
Ja, ich sehe aber vielleicht einen Schimmel, ein weißes Pferd oder ein Araber. Sowas nicht. Also, wir haben ein Wort, das etwas zum Ausdruck bringt, aber entspricht das dem, was übertragen wird? Nein. Das kommt, mein Pferd, Wort, Pferd, kommt in deine Welt mit deiner Ansicht deines Pferds. Da täuschen wir uns bereits nicht. So entstehen Missverständnisse. Was hat die Poesie daraus gelernt? man hat begonnen, Gedichte zu schreiben oder überhaupt auch Prosatexte zu schreiben, die auf den ersten Anblick eigenartig wirken, wo man Bahnhof versteht, wie wir sagen, wo man gar nichts mehr versteht darüber. Warum? Aus der Erkenntnis heraus, wenn ich glaube, das Wort verstanden zu haben, dann habe ich eventuell nicht verstanden. Was macht die Poesie also? Man versucht, etwas zu umschreiben, anstatt das Brot zu nennen. Wenn ich sage Brot, was siehst du als Brot?
Ja, eben, vielleicht ein Gipfeli, ein schönes Schweizer Zum Gipfeli, Beispiel. Knusprig, oder?
Oder so ein Pfünderli, nicht wahr? Und was sieht der Pariser? Wahrscheinlich seine Baguette, nicht wahr? Also, immer wieder andere Bilder im Hintergrund bei demselben Wort. Also beschreibt man nicht, nimmt man nicht mehr das Wort, das man beschreibt, sondern man beschreibt die Umgebung.
Wie knusprig man es redet, ist, wenn man reinbeißt.
Man redet zum Beispiel vom Brotteller, vom Brotmesser, alles, was mit dem Brot in Zusammenhang wird. Und dann wird der Zentralbegriff Brot eigentlich greifbarer durch diese Umschreibung. Ja. Aber es ist nicht belegt. Mhm. Ich sage dann nicht Brot, was in jedem wieder eine gewisse, ein gewisses Bild evoziert, sondern ich umschreibe das und so wird das klar. Ich habe ja meine Dissertation über Jean-Arthur Rimbaud geschrieben, der in seinen Illuminations vor allem Gedichte, also eigentlich fast in Prosaform, schreibt. Wenn man das zum ersten Mal liest, Bahnhof, versteht man überhaupt nichts. Mhm. Es geht dabei auch nicht mehr um das einzelne Wort, sondern es geht dabei darum, er schafft eine gewisse Atmosphäre. Und aus dieser Atmosphäre wird eine Stimmung, ein Inhalt klar, nicht wahr? Er beschreibt zum Beispiel, es gibt drei Gedichte von ihm, die sind mit Ville überschrieben, also Städte. Und da schafft er Atmosphären. Und aus diesen Wortzusammensetzungen, die sehr bedacht sind, sehr bewusst gesetzt sind, ergeben sie ganz bestimmte Stimmungen.
Also von außen nach innen, statt von innen nach außen die Sprache gerichtet. Aber wenn ich jetzt das so höre und ich habe jetzt die ganze Zeit, seit 5 Minuten überlege ich mir schon, wenn Politiker in fremden Sprachen miteinander kommunizieren wollen über einen Dolmetscher, der geht ja eigentlich genau diese 90% eigentlich verloren.
Du sagst es, das ist richtig. Also eben in solchen Diskussionen ist es ja so, dass sich die Leute, die miteinander reden, wenigstens sehen. Nicht wahr? Sie sind ja nicht nur auf den Dolmetscher angewiesen, sondern sie übernehmen auch, ist der Khrushchev jetzt wütend und haut mit dem Schuh auf den Tisch? Oder, also, da kommt ja etwas eben über Metasprache alles Mögliche noch zum Ausdruck. Das sehen Sie ja in der Diskussion. Der Übersetzer gibt nur in Anführungszeichen,
das Wort weiter, oder?
Das Wort weiter, ja. Und eben, das hat auch mit der Wahrsagerei zum Beispiel, ist auch so ein schönes Thema, zu tun. Nicht? Nehmen wir mal an, wir haben einen Menschen, der wirklich die Fähigkeit hat, wahrzusagen, also Situationen aus einer tieferen Ebene heraus zu erkennen und zu interpretieren. Was passiert mit ihm? Der kriegt ja nicht Worte ins Ohr geflüstert, nicht? Sondern er kriegt Bilder. Mhm. Und diese Bilder kommen in sein eigenes Universum.
Oder ein Gefühl wahrscheinlich.
Ja. In sein ureigenes Universum. Das muss er nun übersetzen. Das muss er dem anderen beibringen. Nun, du kennst das. Wenn du einen Menschen siehst, da hast du ein totales Ergebnis, sofort Gesamtüberblick. Kannst du mit der Sprache nicht leisten. Du musst beginnen beim Kopf, aufhören bei den Füßen zum Beispiel, musst herausnehmen, wie bei einer Karikatur, das, was dir wesentlich erscheint. Das ist natürlich eine Interpretation erster Größe bereits. Nicht? Das gibt nicht mehr das Ganze wieder, sondern gibt deine Sichtweise, deine rote Krawatte. Ist mir wichtig jetzt. Also der Mensch, der da sitzt, der hat diese Haare da, diese Brille, die rote Krawatte. Weißt du, eben, ich reduziere dich so auf die Dinge, die mir wesentlich erscheinen.
Ja, ja.
Und dieses Bild, diese Reduktion kommt in mein Universum. Und das reduziert wieder. Das sieht das Ganze wieder in seiner Art. Also normalerweise kommt bei einer solchen Wahrsagerei eigentlich darauf heraus, dass man nach Ereignis dann klüger ist. Ich kann dir dazu auch ein Beispiel geben. Ich hatte ein behindertes Kind, sogenannt behindertes Kind. Der Ausdruck gefällt mir nicht, denn das,
ich habe mal das
war
Wort
ein großer
gehört,
Lehrer.
Besonderes Kind.
Richtig, war er auf jeden Fall. Und er hatte die Eigenheit, dass er sich nur halb so schnell entwickelte wie ein normales Kind. Das hat uns als Eltern natürlich doch sehr beachtlich Sorgen gemacht. Wir dachten, wenn er 20 ist und sich noch benimmt, wie ein Zehnjähriger, nicht so günstig. Sind wir zum Tom Johansen gegangen, ein sehr berühmter englischer Heiler, der eben auch hellseherische Fähigkeiten hatte, um ihn zu fragen, wie er denn das sieht, nicht wahr? Und ich habe den Tom gekannt, früher aus der Schweiz, er war immer mal wieder bei uns zu Gast. Wir haben ihn gefragt, wie siehst du das? Dann hat er gesagt, don't worry, at about 5 he will be a racer. Also macht euch keine Sorgen, mit etwa 5 wird er sich sehr schnell entwickeln. Wunderbar, wir waren getröstet und sind nach Hause gegangen und gedacht, na, mit 5 tut er dann den Knopf auch, dann wird es schon gut, nicht? Was ist passiert? Mit 5 ist er gestorben. Der Tom hat schon recht gehabt mit dem, was er gesagt hat. Nur, sein Universum, er hat schon gesehen, was passiert. Hat schon gesehen, dass er eben sterben wird und sich natürlich dann entwickelt. Aber wir als Eltern, das ist so ungefähr der letzte Gedanke, den du hast.
Ganz anders, ja.
In unserem Universum hatte dieses Bild überhaupt keinen Platz. Wir haben interpretiert nach eigenem Gutdünken, nicht wahr? Das ist das, was eigentlich passiert, eben, wo wir erliegen, dem Eindruck, den ein sprachliches Gebilde in uns erweckt. Das verändert unsere Sichtweise und halt hier und da oft einfach entsprechend unseren eigenen Wünschen und Projektionen, aber nicht entsprechend einer Realität. Mhm. Deshalb sage ich immer, lassen wir doch lieber die Hände davon, von dieser Wahrsagerei. Selbst wenn es stimmt, normalerweise wissen wir erst, was es eigentlich bedeutete, nach Ereignis. Mhm. Da kann man es auch genauso gut bleiben lassen. Natürlich ist es ja immer das Bestreben des Menschen, zu wissen, mehr zu wissen, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Aber das ist halt mit aller möglichen Fußsammlung verbunden.
Mir ist noch eine Frage aufgetaucht, und zwar hatte ich jetzt das, wir hatten auch schon in der Schule Schiller, Goethe, Freud, und alles war unglaublich schwierig zu lesen. Und also wirklich furchtbar, jede Zeile muss man nicht auseinandernehmen, dass man es überhaupt versteht. Hast du mir heute gerade einen Schlüssel dazu gegeben, zum Verständnis, dass eigentlich genau hier in diesen großen Arbeiten von außen nach innen gearbeitet wurde? Und statt von innen das Wort Pferd zu nennen, hat man wirklich das
umschrieben, alles, ne? Ja.
Das wäre eigentlich die erste Stunde gewesen in der Schule, wo man einer... Ja, auch in, also, Übungen, weißt du, so in zwischenmenschlichen, ja, ja, Übungen es machen konnte.
Ja, ja. Eben, es würde schon darum gehen, dass man auch darauf hinweist, was die Sprache überhaupt zu leisten vermag. Und dass sie nicht einfach alles zu leisten vermag, sondern sehr beschränkt ist und begleitet werden muss durch alles Mögliche. Es ist ja so in einem Text von Goethe. Da ist ja nicht einfach nur die einzelne Aussage, oder auch in einem Shakespeare, der berühmte Monolog vom Hamlet. Das ist ja eingebettet in ein Ganzes. Und das Ganze gibt dann auch wieder eine Korrektur zu Fehlinterpretationen, die man aus dem beschränkten Stück Text heraus machen würde, nicht? Das wird dann korrigiert durch Aussagen, die sonst wiederkommen, nicht? Also so ein Text korrigiert sich immer selber zu einer Mitte hin, die er eigentlich zum Ausdruck bringen will, nicht? Mhm. Und das ist natürlich die Gefahr, und das ist, was ein Christoph Blocher natürlich mit Bravour konnte, Texte aus dem Zusammenhang herauslösen und allein darstellen, dann kann man allerhand damit beweisen. Nicht? Mhm. Auch Dinge, die eben vielleicht im Gesamtkonzept überhaupt nicht mehr gemeint waren. Nicht? Aber ich kann einen Einzelsatz herauslösen und damit weiß ich, was belegen dann. Mhm. Ich will dem Christoph Blocher dabei nicht zu nahe treten. Er hat seine Qualitäten, selbstverständlich.
Ja. Wir Schweizer dürfen ihm sehr dankbar sein, glaube ich.
Er hat eben die Fähigkeit, Sprache manipulativ auch einzusetzen, eben mit Sprache das zum Ausdruck zu bringen, was er eigentlich will. Fast hypnotisch dann, nicht?
Aber wenn wir jetzt nochmals in der Sprache, in das Pferd reingehen, die Umschreibung ist das eine, aber das andere sind die 10%. Oder nein, sogar, du kannst 100% haben. Aber das, was ja mit dem Tonfall mitschwingt, ist ja der Ton, die Schwingung,
ja,
die Emotion. Ja. Eigentlich ist es ja mega spannend, sich auch damit mal auseinanderzusetzen. Wie könnte eine Sprache aussehen,
Ja,
das die getragen ist, ja. wird von Emotionen und von...
Ein schönes Beispiel dafür, wie du dich dem nähern kannst, ist auch, wenn du in ein Sprachgebiet gehst, wo du die Sprache nicht verstehst, dann gehst du ins Kino und schaust dir den Film an. Du verstehst kein Wort, auf Deutsch gesagt, nicht? Aber
die Handlung
verstehst,
schon,
du,
ja?
verstehst du den Film nicht deswegen, nein. Sondern eben die Bilder, die ganze Körpersprache, der Schauspiel und so, bringen doch allerhand zum Ausdruck. Eigentlich eben den größeren Teil als nur das Wort. Nicht? So habe ich zum Beispiel auch mich mit der italienischen Sprache besser auseinandergesetzt, als ich nach Italien kannte. Ich konnte kein Wort Italienisch. Und ich bin da auch ins Kino gegangen, habe mir Filme angeschaut. Und da wurde so und so vieles klar. Das hat mir schlussendlich die Sprache näher gebracht. Nicht? Das gibt es mal ein kurzer Moment. Gut, ich habe kein Wort gekonnt, das ist nicht richtig. Ich habe schon Italienisch gelernt in der Schule, aber so, dass man es einfach nicht beherrscht, dass man sich nicht unterhalten kann und so. Nicht? Und eben so und so viele. Mein Wortschatz war natürlich da sehr gering, als ich zum ersten Mal nach Italien kam. War jedes zweite Wort ein Fremdwort. Und so über Film, über Fernsehen und so weiter. Oder auch einfach, dass ich zugehört habe an der Uni, wenn Leute diskutierten. Da hat sich mir einiges erschlossen dann. So habe ich Wörter gelernt auch, die ich vorher nicht kannte und so.
Aber das Wort selber hat ja auch eine Energie und eine Schwingung.
Selbstverständlich.
Und auch eine, sagen wir mal, eine Manifestationsfähigkeit.
Ja.
Und wenn das ja so viel auch auf Irrtum oder auf Interpretationsvielfalt aufgebaut ist, dann ist ja auch die große Gefahr da von Missverständnissen.
Das ist richtig.
Was ist dein Ansatz da, eine Lösung zu finden?
Ja, es ist schwierig, da
herauszufinden.
Ja. Aber noch zu dem, was du eben sagst, diese Schwingung, die unterschiedliche Schwingung. Die katholische Kirche hat ja die Messe, nicht wahr? Und die Messe war ursprünglich Latein. Nur, dass das Volk ja das Latein nicht spricht. Und trotzdem ist da eine gewisse Schwingung. Wenn du nun eine lateinische Messe ins Deutsche überträgst, ist das ein anderes Schwingungsbild. Das überträgt nicht dasselbe. Man hat natürlich im Zug der Entwicklung versucht, den Leuten zugänglich zu machen, was da in einer solchen Messe überhaupt übertragen wird. Aber genau das konnte man eigentlich nicht übertragen. Die effektive Schwingung der lateinischen Messe konnte nicht ins Deutsche übertragen, weil wohl der Wortsinn, aber die Schwingung nicht. Das zeigt sich. Oder auch, man hat da Messungen gemacht, auch das englische Wort God, was in unserem Deutschen sehr ähnlich ist. Und das Wort Gott hat nicht dieselbe Schwingung. Das ist einfach ein Unterschied. Deshalb versuche ich schon, wenn immer möglich, mir einen Text in der Ursprache anzuhören, natürlich mit Hilfen dann dazu, um den Text besser erschließen zu können. Aber das bringt sehr viel, dass man eben weniger in die Gefahr gerät, etwas zu missinterpretieren. Die ganze Bibel ist ja eigentlich ein Beweis dafür, wie fehlinterpretiert wurde. Die Ursprache ist das Aramäische, eine Sprache,
das ist nichts Großchristliches mehr drin in der Bibel, oder?
Ja, kann man bösartigerweise fast so sagen. Ja. Das Aramäische ist eine konkrete Sprache. Es gibt keine abstrakten Begriffe. Also man muss im Aramäischen, um die Größe Gottes auszudrücken, muss man sagen, ich sah den Herrn in den Tempel treten, allein der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel. Das Bild der Größe. Und die Pharisäer haben dann an dem Saum rum dividiert, was der Saum des Mantels nun bedeutet. Verstehst du? Solche Dinge. Oder dann auch schlicht Übersetzungsfehler. Wurde ja übersetzt ins Hebräische, dann ins Griechische, ins Lateinische. Immer wieder neue Interpretationen eigentlich. Im Hebräischen schreibt man zum Beispiel die Vokale nicht. Die werden durch Punkte über den Konsonanten ausgedrückt. Da gibt es das Wort Kamel, das sich nur durch die Vokale unterscheidet von dem Wort Tau, also ein starkes Seil, ein großes Seil. Nun haben wir ja in der Bibel diesen unsinnigen Vergleich. Es kommt eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Nicht? Das ist natürlich völliger Blödsinn. Da wurden die Vokale nicht gesetzt und der Übersetzer hat das Wort Kamel genommen statt Tau. Das Tau passt natürlich in das Bild des Nadelöhrs. Das Tau ist zu dick um durch ein Nadelöhr zu gehen. Natürlich, im Endeffekt kommt es auch selber raus, etwas Unmögliches, nicht wahr? Ja, aber das sind so Übersetzungsfehler, die eben einfach alles wieder verfälschen. Mhm. Oder dann eben auch, dass man gewisse Dinge überhaupt nicht berücksichtigt. Unser Unterbewusstes funktioniert so, dass es nur positive Aussagen annimmt. Wenn ich sage, ich bin nicht krank, unser Unterbewusstsein hört, ich bin krank. Also muss ich mich positiv ausdrücken. Und da sind wir dann beim Vater unser. Und führe uns nicht in Versuchung. Führe uns in der Versuchung. Versucht werden wir sowieso, da brauchen wir Hilfe. Nicht? Aber nicht führe uns nicht in Versuchung.
Also wäre genau dieses Zitat eigentlich nicht gut. Also aus der heutigen Interpretation eigentlich müsste man dieses Vaterunser umformulieren.
Ja, das ist richtig. Es gibt auch, ich habe das schon gehört.
Aber das ist ja auch alles gemacht, um uns in Angst und klein zu halten, oder?
Ja, das ist schon richtig. Ja. Gut, also das Wesentliche.
Alternativlosigkeit, das ist das neue Wort der ja. Zeit.
Für mich hat die Kirche schon ihren Stellenwert. Sie hat das Gute, dass sie den Menschen darauf hinweist, dass es da etwas gibt im Hintergrund, ja. etwas Größeres, ja. nach dem man dann suchen soll. Und da ist dann halt jeder Einzelne gehalten, in seiner Art und Weise sich mit dem auseinanderzusetzen.
Ich glaube, sie revolutioniert sich jetzt auch gerade, oder?
Das ist richtig, ja, das ist richtig, ja. Wobei eben, also in unserer westlichen, mitteleuropäischen Welt ist die Kirche eigentlich langsam ein ziemlich leeres Gebilde, nicht wahr? Sie durchwirkt zwar noch all unser Denken und so weiter, ist da im Hintergrund, führt zu allen möglichen Komplexen dann eben auch, nicht? Aber die Leute leben nicht mehr, wenn du nicht mehr mit der Kirche, wenn du im Osten schaust, im Tibet zum Beispiel, dass der Glaube und die Glaubenssätze, die sind zentral, die durchwirken das ganze Leben der Leute noch.
Aber das ist
die
ein anderer Glaubenssatz, nicht einen manipulativen, kleinhalten, ängstlichen, sondern einen, der macht dich groß.
Selbstverständlich.
Und das ist ja der große Unterschied auch in der Interpretation der Religionen.
Es gibt da in Konstanz, gibt es im Hafen da die schöne Figur, der Frauenpfahl, ja. die bekannte, so eine halbnackte Figur.
Mit
die,
der Waage, oder?
Ja, die in der einen Hand hält sie den Kaiser und in der anderen Papst. Und der Reinhard May hat so in einem schönen Liedlein, hat er das auch beschrieben, der Kaiser der sagt zum Papst, du machst sie dumm, ich mach sie klein. Also der Kaiser lässt molochen, dass die gar nicht mehr zur Besinnung kommen, sich gar nichts mehr überlegen können. Und der Papst, der indoktriniert sie und sagt, das und das hast du zu glauben, und wenn nicht, wirst du exkommuniziert. Gut, also die Exkommunikation, mit dem kann man heute keinen mehr erschrecken. Aber das war selbstverständlich das Bedürfnis der Machthabenden in ihrer Weise, ihre Macht zum Ausdruck zu bringen. Und das hat uns unglaublich geprägt. Und verbildet.
Aber auch heute, wenn wir jetzt noch in die heutige Zeit abschweifen und das Wort Alternativlosigkeit, Angst schnüren über Massenmedienverbreitung, die Hälfte des Volkes seucht dahin.
Bist du gerade bei Corona?
Ich wollte das Wort jetzt nicht nennen, aber eigentlich sind wir genau auch da wieder in der Wahl der Sprache drin. Hier die richtigen Worte zu finden,
richtig, ja.
kann sehr entscheidend sein für das Gesundheit oder das Wohlbefinden von Menschen.
Absolut. Da sind wir auch bei der Medizin wieder. Der Arzt, der dem Krebspatienten sagt, du hast noch ein halbes Jahr.
Ja.
Das ist Bewusstseinsarbeit, das ist Mord.
Ja, das ist
er konditioniert nachher das Bewusstsein seines Gegenübers so, dass das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung wird.
Ja, ja, das wissen wir auch aus der Nocebo-Forschung, dass hier eine Diagnose gestellt wurde, die sich manifestiert.
Im Kantonsspital Genf, habe ich gehört, muss die Belegschaft Hypnose lernen. Warum? Nicht, damit sie Leute hypnotisieren können, sondern damit sie lernen, wie man mit den Patienten reden muss, um nicht noch mehr Schaden anzurichten.
Habe ich auch gehört, und zwar auf Nocebo, dass sie keine Nocebos mehr setzen bewusst.
Richtig.
Das fand ich echt ein Segen in der Medizin, ausgelöst aus einem Kantonsspital. Das hat meine große Achtung, finde ich großartig.
Finde ich schon. Ja, da hat es schon andere Leute gegeben, die da in der Richtung gewirkt haben.
Ja, generell. Aber ein Mediziner, der eine sehr empathische Ausstrahlung hat und seine Worte feinfühlig wählt, ist natürlich ein gigantischer Heiler.
Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich sehe das auch jetzt in meinem eigenen Umfeld mit Krebskranken. was es da ausmacht, wie der Arzt da reagiert. Ob das einfach ein reiner Kopfmensch ist, der nur noch den Fall so und so sieht, den man in der und der Art angeht, oder eben, ob das ein Mensch ist, der Empathie hat, sich seinem Gegenüber auch als Mensch ausdrückt, Gefühle hat, eingehen kann auf das Leiden des Gegenübers. Selbstverständlich. So ein Arzt bewirkt sehr viel mehr in Richtung Heilung als einer, der einfach stur nach Lehrbuch, zwar letzter Stand der Wissenschaft, aber stur nach Lehrbuch, den Menschen gar nicht mehr berücksichtigt.
Der das letzte Stand sein. Des Irrtums, hast du mal richtig, so schön gesagt.
Richtig, richtig. Alles, was klar ist, was eindeutig ist auf dieser Welt, ist, dass alles im Wandel ist. Mhm. Das ist eigentlich die einzige Konstante, auf die wir zählen können. Alles verändert sich. Nicht? Und so eben auch, schau mal, die Wissenschaft, die jetzige Wissenschaft, wie sieht das nach einem halben Jahr aus? Sieht wieder völlig anders klar. aus zum Teil, nicht? Eben, damit müssen wir uns auseinandersetzen und müssen das eben auch erkennen und nicht immer glauben, wir haben die Wahrheit zur Verfügung mit dem, was wir gerade wissen.
Ja.
Das ist immer wieder dem Wandel.
Und ein bisschen mehr Achtsamkeit zur Wahl der Sprache und vielleicht einmal ein paar Silben mehr zum Schreiben. Ich meine, richtig, diesen richtig. Weißen Hengst, ein Araber, der wirklich voller Eleganz und Stolz
und anderer,
durch die Prärie reiten.
Und anderer Hautfarbe, nicht wahr?
Ja, so ist es, genau. Du, ich danke dir ganz herzlich. War eine ganz, ganz tolle, warmherzige Sendung, wo mir jetzt selber auch wieder ganz viele Perspektiven gezeigt hat. Und herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke ebenfalls.
Es ist einfach immer wieder schön. Wir haben nichts vorbereitet, wir legen einfach los.
Richtig.
Und dürfen so
kein Mensch weiß, was da kommt.
Ja, nicht mal wir zwei.
Ja, das ist richtig.
Großartig. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe auch, dass Sie die Gespräche mit meinem Gast so schätzen und lieben wie ich ihn auch. Und ich wünsche Ihnen dazu alles Gute. Nehmen Sie alles mit, was geht in diesem Bereich. Das Sinnvollste ist, wie hast du so schön gesagt, das Beständigste, was es gibt im Leben, ist der Wandel. Und wenn sich viel Wandel gibt in ihrem Leben, heißt das, sie sind mitten im Leben drin. Und das ist das Großartige daran. Genießen Sie es. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.